Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana. Hey, schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass auch meine heutige Gästin da ist. Ich habe nämlich die liebe Lena zu Gast. Hallo Lena, schön, dass du da bist.
Hi Jana, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja,
sehr gerne. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich bin vor allem sehr gespannt, weil Lena lebt natürlich nüchtern, was auch sonst. Und sie ist auch in einem 12-Schritte-Programm, worüber ich gerne mit ihr sprechen möchte, weil ich ja selbst zwar nicht bezüglich Alkoholproblem an sich, aber eben das 12-Schritte-Programm ist ja quasi immer dasselbe und von daher, da freue ich mich sehr auf den Austausch mit dir und Lena ist auch eine sehr spannende Coachin in einer sehr spannenden Richtung, da werden wir nachher auch darüber sprechen, aber stell dich doch gerne kurz mal in ein paar Sätzen vor, liebe Lena, damit alle wissen, wer du bist.
Ja, gerne. Ja, hi, ich bin Lena, ich lebe jetzt seit 3 Jahren nüchtern. Und empower Menschen, die auch nüchtern sind oder es werden wollen, dabei sich mit ihren Körpern anzufreunden und eine selbstbestimmte Sexualität zu leben, die zu ihnen passt.
Sehr genau. Cool. Und,
ja, finde ich auch, ja. Und ja, ich lebe in Berlin, bin selbstständig und ja, denke gerade darüber nach, mir einen Hund anzuschaffen.
Na, aber eine gute Idee.
ja, genau.
Sehr schön. Du hast gerade schon gesagt, du bist seit 3 Jahren nüchtern. Was war denn für dich der Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht's, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken?
Boah, der Moment, das war eigentlich meine Ex-Partnerin damals, die mich darauf gebracht hat. Also ohne sie wäre ich auch nicht hier. Mhm. Sie hat nämlich da, also wir waren auf einem Spaziergang und sie hat auch schon angekündigt, okay, ich habe dir was zu sagen.
Oh Gott.
Und
ich war schon immer, wenn es so anfängt.
Und meinte da zu dem Zeitpunkt, hey du, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem und ich schaffe das nicht allein, ich muss, genau, will das ändern und brauche Hilfe. Und sie ist da zu dem Zeitpunkt zu einer Suchtberatung gegangen, hat sich beraten lassen und wollte dann in so ein Programm, wo sie halt 6 Wochen für nüchtern sein musste, was mega lang war, damit 6 Wochen, und hat dann damit angefangen, also tatsächlich, also abstinent zu werden, nicht mehr zu trinken. Und genau, also ich hatte das gar nicht so konkret geplant, war auch noch, bin dann aber nach 2 Wochen eingestiegen. Also sie war eigentlich so ein bisschen der externe, wie heißt es denn, hat das befeuert, dass ich auch dazu gekommen bin, genau. Und ich bin damit eingestiegen und bin es seitdem auch geblieben. Also das war mein,
sehr cool,
genau, mein Weg ins Nüchternwerden.
Ja. Aber hättest du dann früher quasi gesagt, dass du ein Alkoholproblem hattest, oder würdest du jetzt sagen, dass du früher ein Alkoholproblem hattest, oder war das eher, dass du gemerkt hast, boah, das nüchterne Leben an ihr eben gesehen hast, ist mega cool und ich möchte das jetzt auch machen?
Nee, ich würde schon sagen, dass ich auch ein Problem hatte. Ich würde auch sagen, dass ich abhängig war. Ich habe das auch zu dem Zeitpunkt schon offen gesagt, also auch ihr gegenüber, also so ein bisschen immer spaßeshalber, so, ah ja, ich habe ein Problem, ich weiß das, also ich wusste auch, ich trinke zu viel, aber ich habe halt nicht wirklich was unternommen oder vielleicht, genau, und wir haben uns da irgendwie so ein bisschen gegenseitig beflügelt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es früher oder später später gekommen wäre dazu, aber genau, ich hatte auf jeden Fall auch ein Problem, ja.
Wie war dann so der Anfang für dich? Also bist du auch in dieses Programm von ihr eingestiegen, in dieses 6-Wochen-Programm? War das irgendwie in der Klinik dann oder lief das quasi so von daheim aus?
Das war nicht in der Klinik. Das war, ich glaube, ambulante Suchttherapie. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin auf jeden Fall in ein anderes Programm eingestiegen.
Ah, okay.
Also du hast ja auch erwähnt, 12 Schritte. Also ich bin in 12-Schritte-Programm gegangen. Aber es war am Anfang, habe ich mich halt die ersten 6 Monate habe ich mich alleine durchgeschlagen, sozusagen. Also ich habe keine professionelle Hilfe oder so gehabt. Habe vor allem irgendwie Podcasts gehört. Quitlet, also so die Klassiker.
Ja, yeah, Standard.
Alles reingeballert mir so. Genau, und bin dann in 12-Schritte-Programm. Genau, da bin ich jetzt auch noch nach wie vor, genau. Aber es ist ein anderes Programm als das, was sie gemacht hat.
Okay. Und was war so Am Anfang, was waren da so besondere Herausforderungen für dich?
In der Nüchternheit oder in dem,
Ja, in der
Programm?
Nüchternheit, ja. Zum Programm kommen wir dann später. Jetzt erstmal noch ein bisschen über die Nüchternheit sprechen. Was war da so die größte Herausforderung für dich am Anfang?
Boah, ja, irgendwie alles auf die Kette zu kriegen, glaube ich. Also die ganze Zeit so klar zu sein. Ich meine, ich hatte ja auf einmal nicht mehr meinen Bewältigungsmechanismus. Also ich habe immer auch getrunken, um irgendwie eine Pause zu haben von mir, von Gedanken, und war super viel auch im Kopf. Und ich glaube einfach irgendwie, ja, Alltag zu leben, auf die Arbeit zu gehen, nach Hause zu kommen, keine Ahnung. Ja, einfach zu schauen, irgendwie erstmal so einen Alltag auf die Kette zu kriegen.
Was ja schon spannend ist, dass das Alltagsleben so herausfordernd sein kann und eigentlich auch spannend ist, wie krass man ja auch kompensieren musste und wie krass man das irgendwie früher ausgehalten hat, diesen eh anstrengenden Alltag dann noch mit Alkohol zu meistern.
Cool.
Gut, man hat halt bestimmte herausfordernde Dinge unterdrückt mit dem Alkohol, die dann später hervorgekommen sind, ne? Gefühle ist ja bei den meisten so ein großer Punkt, oder eben sich einfach mal aushalten oder Zeit zu haben und nicht zu wissen, was man machen möchte oder sowas. Aber das finde ich schon immer ganz spannend, so was man eigentlich alles leistet mit Alkohol noch, der ja einfach halt ja, uns vergiftet,
ja,
und uns leistungsunfähiger macht und so, ne? Schon verrückt.
Ja, aber in meiner Welt oder in meiner Vorstellung war es halt das, was mir geholfen hat, mich zu erden und runterzukommen. Ja.
Verrückt, ja. Und hast du dann dieses 12-Schritte-Programm, hast du das dann explizit gesucht oder bist du da so drüber gestolpert? Wie bist du da so reingekommen?
Ich habe gemerkt, ich habe es ja am Anfang nämlich alleine so durchgeboxt irgendwie und habe gemerkt, okay, ich brauche auf jeden Fall Menschen um mich und Community. Und das war auch alles, was ich in all diesen ganzen Quidlet-Sachbüchern, Romanen gelesen habe. Ne? Such dir deine Leute. Und es war für mich auch, hat auch voll Sinn gemacht, also dass ich das alleine auf die Dauer nicht so gut schaffen werde und auf jeden Fall Gleichgesinnte irgendwie brauche. Und ja, ich bin dann auch zu einer Beratungsstelle und mir war es wichtig, auch in einem Flinter-Space zu sein oder zumindest Frauen-Space. Also ich hatte ein 12-Schritte-Meeting nämlich ausprobiert und da saßen halt wirklich klischeemäßig nur so alte weiße Männer. Und da habe ich mich halt nicht so sonderlich, also da habe ich mich nicht willkommen und auch nicht aufgenommen gefühlt. Mhm. Und deshalb bin ich dann zu dieser Beratungsstelle und die haben mir ein Frauenmeeting empfohlen. Und da bin ich hin. Und da war das halt sofort so ein Gefühl von, ja, ankommen, aufgenommen sein, zu Hause sein. Und das war das dann auch der Entschluss, weshalb ich dabei geblieben bin, weil es sich einfach gut und richtig angefühlt hat. Ja.
Gehst du auch immer noch dahin?
Ich gehe immer noch dahin. Also jetzt gehe ich zu anderen Meetings. Mhm. Und wir haben auch mit einer kleinen Gruppe ein eigenes Meeting gegründet, hier in der Nachbarschaft und so. Also ja, es hat sich ein bisschen geändert, so von der, welche Gruppen ich aufsuche, aber genau, ich gehe da immer noch hin.
Ja. Und für viele sagen ja so 12-Schritte-Programm, also man hat erstens sehr viele Klischees im Kopf, manche davon bestätigen sich und andere nicht unbedingt. Ich kann mich noch erinnern, so mein erster Besuch, das war damals ein Meeting für erwachsene Kinder von alkoholkranken Menschen. Ich war ja nie bei AA oder bei den Alkohol-12-Schritte-Programmen, sondern bin bei den Angehörigen-Programmen. Und das fand ich schon echt sehr herausfordernd, so wirklich dann den Schritt zu gehen, da reinzugehen. Beim ersten Mal war das Meeting auch irgendwie nicht, wo ich dann da war. Und dann beim zweiten Mal, da musste ich mich schon echt hart auch überwinden. Hat sich dann aber relativ schnell gegeben, als ich im Meeting dann saß. So. Aber ja, überhaupt erstmal dahin zu gehen, das war schon echt eine Überwindung. Wie war das so bei dir, dein erstes Mal quasi?
Es war auf jeden Fall eine Überwindung. Also ganz klar, es ist kein einfacher Schritt. Wie war das? Ja, es war Winter, das weiß ich noch. Ich war super aufgeregt. Ich habe damals noch geraucht, ich habe auch aufgehört zu rauchen nach 2 Jahren, aber ich habe davor so Zigaretten geraucht, so im Innenhof, und ja, ich war sehr aufgeregt, und es waren auch viele Menschen da, ich glaube, ja, vielleicht so 20 Leute, und dann sitzt du halt in diesem
Krass.
Stuhlkreis, und ich weiß noch, ich habe auf jeden Fall auch geheult, als ich geteilt habe, und das ist ja auch so ein Klassiker, dass Menschen dann in den ersten Meetings sitzen und heulen, und das hat auf jeden Fall, da bestätige ich auf jeden Fall das Klischee. Ja, es war aufregend auf jeden Fall.
Ja, hast du irgendwie, was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt gerade überlegt, in sein erstes Meeting zu gehen?
Frag jemanden, ob du begleitet werden kannst. Also wenn du Menschen kennst, vielleicht, die schon in Meetings gehen.
Ja, ich denke, was man sich halt auch einfach vor Augen führen muss, dass wir viele Klischees davon im Kopf haben. Und selbst wenn man dann zum Beispiel in einem Meeting mit Menschen sitzt, mit denen es nicht so passt, dann gibt es noch viele andere Meetings und Möglichkeiten. Und man wird auf jeden Fall seinen Kreis finden. Und ich kann immer nur sagen, dass ich diese Programme so unfassbar wertvoll finde und sie mir so viel in allen Lebensbereichen geholfen haben und ich deswegen ja auch immer noch hingehe. Ja, ich habe kein Alkoholthema mehr, schon sehr lange nicht mehr, aber trotzdem hilft mir diese Gruppe so extrem und probiert's einfach aus. Ihr müsst ja nicht dabei bleiben, wenn es nicht passt. Aber das kann schon echt sehr hilfreich sein. Ja.
Oh, das hast du schön gesagt. Mit diesem, ja, man kann es ja ausprobieren und man kann auch einfach sein lassen, wenn es nicht passt.
Ja.
Und für mich ist das auf jeden Fall, ich habe da auf jeden Fall Community gefunden, und das ist unersetzbar. Also ich habe mich immer gesehnt nach Gemeinschaft und Verbindung. Ich glaube, das, ja, sind auch meine tiefsten Sehnsüchte. Nach wie vor dieses Gefühl von Verbundensein mit allem, und das gibt mir die Gruppe, oder das gibt mir das, da hinzugehen, auf jeden Fall.
Cool.
Und das ist ja das, was ich mit dem Trinken auch immer versucht habe.
Ja, ich auch ganz stark. Ja.
Ja, ich wollte dich fragen, Jana, du hast vorhin irgendwie erwähnt, du warst bei Al-Anon, und es war irgendwie schwierig. Also ich kann es nicht mehr genau. Mich hat einfach interessiert, wie deine Geschichte dazu war. Oder was herausfordernd war.
Ja, herausfordernd war bei mir eigentlich nur das erste Mal wirklich hinzugehen. Damals habe ich selber noch Alkohol getrunken zu der Zeit und ich wollte eben, also so ist meine Geschichte in die Nüchternheit, dass ich eigentlich das Alkoholproblem meiner Mutter aufarbeiten wollte, weil mein Leben halt generell gerade nicht so cool lief und ich mir dachte, gut, fängst du halt da mal an. Das kam erst Anfang 20, als ich war, kam das erst raus, dass meine Mutter Alkoholproblem hat und daran gestorben ist. Und deswegen bin ich dann eben zu Al-Anon, wo ich ganz zufällig in einem Buch von denen gehört habe. Das wissen auch echt nicht viele, dass es diese Gruppe gibt. Noch weniger als irgendwie AA. AA ist halt schon bekannt, Al-Anon nicht so. Und so wirklich mich dann, ich glaube, das war ein paar Monate, wo ich so 2 Monate, wo ich überlegt habe, gehe ich in so eine Gruppe und so. Die haben sich dann auch irgendwie nur einmal im Monat getroffen. Und wie gesagt, beim ersten Mal, weiß ich nicht, war irgendwie kein Meeting oder ich hatte ein falsches Datum oder so. Also so dieser, mich zu überwinden, da wirklich hinzugehen. Als ich dann da war, war es eigentlich echt cool. Also eine Person, die auch in meinem jetzigen Meeting dabei ist, war dort auch und sie ist total herzlich und gerade ein sehr großer Gewinn für neue Menschen, weil sie da einfach immer sehr, sehr offen ist, wenn jemand Neues kommt und das hat sehr gut getan. Und dann so die Geschichten der anderen zu hören, das war total krass, weil du gesehen hast, okay, erstens ging es nicht nur dir so, zweitens anderen ging es vielleicht sogar noch schlimmer. Oder ich habe auch gemerkt, ah, ich habe das echt ganz gut eigentlich sogar weggesteckt bekommen, obwohl ich so viele Themen dadurch hatte, aber ich habe das echt ganz gut aufarbeiten können oder damit umgehen können, so schon. Lange Jahre, ich habe, glaube ich, bestimmt 2, 3 Jahre gebraucht, bis ich mal wirklich teilen konnte, also Teilen nennt man das halt, wenn man da erzählt, ohne dass jemand einen unterbricht. Und wenn ich teilen konnte, ohne darüber nachzudenken, oh, rede ich jetzt schon zu lange? Interessiert es die Leute überhaupt? Und oder den Leuten überhaupt ins Gesicht zu gucken. Wie gesagt, ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich mal irgendwie so Blicke in die Gesichter der anderen werfen konnte. Aber das hat mit mir grundsätzlich zu tun. Ich denke immer, dass die Leute nicht interessiert, was ich sage und so, und dass ich schnell fertig werden muss, weil ich halt jetzt Zeitbeanspruch und so, ne? Also das sind so meine Themen, die dann da halt aufkamen, aber die dadurch auch, sag ich mal, sanft bearbeitet wurden. Also ich habe diese Themen zwar manchmal immer noch, aber jetzt nicht mehr so stark, weil zum Beispiel ein Teil dieser Magie der Gruppen halt ist, jedenfalls bei Al-Anon und AA ist es so, du gehst dahin, du hast deine, wenn es eine große Gruppe ist, keine Ahnung, paar Minuten oder bei uns kannst du lang reden, wie du willst, weil wir sind nicht so viele. Das heißt, du kannst so lang reden und alles sagen, was du willst. Keiner unterbricht dich. Die Leute hören wirklich zu. Und wenn sie danach was dazu sagen wollen, was sie erlebt haben, also man gibt ja keine Ratschläge, dann tun sie das oder halt auch nicht. Aber du darfst halt einfach da sein und du darfst was sagen. Und es interessiert die Leute wirklich. Und das hat bei mir total viel, allein nur diese eine Sache hat bei mir total viel bewirkt.
Boah, ich kenne das so gut. Ich glaube, das ist auch diese Erfahrung, ja, was du gerade gesagt hast, dass dir zugehört wird, also wirklich dieses Zuhören und ein Raum, wo keine andere Meinung reingekrätscht wird oder ein Ratschlag, der nicht
und keine Bewertung.
Ist. Genau, ne? Und bewerten, ja.
Es wird halt auch nicht bewertet. Das? Ja, voll. Absolut.
Und auch dieses mit dem Sprechen, ich kenne das so gut. Am Anfang, mein Herz hat so geschlagen. Ich dachte, das springt mir aus der Brust. Und ich habe das teilweise immer noch. Es ist auch besser. Also ich habe da auch auf jeden Fall ein Thema mit vor Gruppen sprechen. Und gerade wenn es Menschen sind, die ich nicht kenne.
Ja, das habe ich tatsächlich nicht, vor Gruppen zu sprechen. Aber so halt im Freundeskreis irgendwie. Ich denke halt, Leute interessiert es auch, wenn ich was sage.
Okay. Ja. Nee, das ist bei mir ein bisschen anders. Ich glaube, das hängt damit, wenn ich die Leute irgendwie nicht kenne oder dann denke ich, ja, und ich rede eh nur Bullshit so. Also das, ja, diese, vor allem dann nach dem Meeting, wenn das dann im Kopf losgeht zu rattern, das kenne ich auch gut. Aber es wird besser mit der Übung. Zumindest ist es so.
I love my morning coffee, but sometimes the crash hits harder than the caffeine. That's when I switch to Everyday Dose, coffee with benefits. It's real coffee infused with mushrooms, collagen, and nootropics, giving me smooth, focused energy that actually lasts. The Black Friday sale is on. Get 61% off your first coffee plus starter kit, a free A2 probiotic creamer, and over $100 in free gifts. Enter for a chance to win $100 cash or even get your entire order refunded. Head to everydaydose.com/podcast or use code podcast at checkout.
I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the Winter's Best Seller Pack. It comes with juicy fillets, chicken breasts, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Ja. Was ist denn dein liebster Schritt, sag ich mal, von den 12 Schritten?
Liebster?
Oder ein Schritt, der für dich besonders wichtig ist vielleicht, der dich besonders herausfordert, an dem du besonders wachsen kannst.
Ich glaube, da muss ich unterschiedlich zu antworten, weil das unterschiedliche Sachen sind.
Okay.
Also mein liebster Schritt ist, glaube ich, Schritt 11. Das ist der Schritt, wo es darum geht, zu meditieren und eine Beziehung zu einer höheren Macht oder was auch immer das bedeutet für dich, aufzubauen durch Meditation, Introspektion. Und das ist mein liebster Schritt, weil ich mache das wirklich täglich, meditieren und beten. Mhm. Und das liebe ich. Also das ist was mir zugänglich ist, was mir einfach, was mir nicht schwer fällt. Deshalb würde ich sagen, ist das mein liebster Schritt. Und auch mich ja wieder mit was Größerem als mir selbst zu verbinden. Das tut mir auch gut, nicht immer nur mich selbst zu kreisen.
Ja, voll.
Und was waren die anderen herausforderndste?
Der herausforderndste Schritt so, der dich am meisten wachsen lässt vielleicht.
Ja, Klassiker Schritt 9. Das ist Wiedergutmachung von Dingen, die ich falsch gemacht habe oder in der Vergangenheit und ja wirklich ins Handeln zu kommen und Menschen zu treffen und mit denen darüber zu sprechen.
Hast du das schon gemacht? Hast du den schon durch quasi?
Ich habe alle durch, ja. Ich habe alle Schritte schon gearbeitet, ja. Mhm. Aber wie es ja heißt, es ist ein ongoing process. Es hört nie auf. Von daher werde ich das immer wieder machen dürfen.
Fiel dir denn der erste Schritt, also zuzugeben, dass du dem Alkohol gegenüber machtlos bist, fiel dir das leicht oder schwer?
Eher würde ich sagen leicht. Ja, leicht. Mhm. Also wie gesagt, ich habe ja schon längere Zeit gesagt, hey, ich habe auf jeden Fall ein Trinkproblem oder will da, muss da was ändern. Also so wie es war, habe ich gemerkt, okay, es läuft langsam aus dem Ruder. Von daher fiel es mir nicht schwer zu erkennen, dass ich ein Problem habe und das zu sagen. Es war jetzt nicht, genau, es war jetzt nicht irgendwie so ein Befreiungsschlag für mich. Es war, ja, es fiel mir jetzt nicht super schwer, glaube ich. Manchmal kam dann halt noch rein, da mein Trinken am Ende, ich war jetzt, sag ich mal, nie so super auffällig. Also andere, also ich war jetzt zum Beispiel nie diejenige, die auf der Party in der Ecke saß und gekotzt hat. Sondern ich habe irgendwie immer noch mich unauffällig in dem Umfeld, in dem ich war, bewegt. Andere haben genauso getrunken oder haben genauso konsumiert, wenn nicht schlimmer. Von daher war es, manchmal kommt dann die Stimme zurück, hä, hast du überhaupt Problem im Vergleich zu der und dem. Mhm. Also das ist schon, dass das manchmal wieder reinkickt und dann so Vergleiche kommen. War es überhaupt so schlimm? Und dann muss ich mich aber immer wieder erinnern und in Perspektive setzen, ja, weil das und das war auch, das ist eher so was, was mich noch begleitet, dass ich manchmal daran zweifle, genau, ob es überhaupt so schlimm war.
Ja gut, das Problem habe ich bei mir nicht, weil ich halt für mich generell den Alkohol als das Problem identifiziert habe und nicht irgendwie Sucht oder Abhängigkeit. Und ich halt auch bei den anderen, also meiner Meinung nach lebt jeder Mensch besser ohne Alkohol. Dass das utopisch ist, ist mir klar und ich will auch nicht jeden dazu bringen, nüchtern zu leben, aber ich vermisse halt den Alkohol wirklich so null, wie man auch nur irgendwas nicht vermissen kann. Und ich... Ja, also ich sehe da einfach nichts Positives dran. Also man müsste mich schon irgendwie fesseln und keine Ahnung, wie dazu zwingen, nochmal Alkohol freiwillig zu konsumieren. So. Und ja, und ich muss im Gegenteil manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht alles zu schwarz male, was damals war. Also dass ich auch sehe, dass es nicht gut so war, wie es war, aber dass es halt keinen anderen Weg gab, auch von der gesellschaftlichen Seite her und so. Also, dass es einfach so kommen musste irgendwie und dass jeder, der halt Alkohol trinkt, irgendwann abhängig wird. So, wenn man das nicht nur einmal im Jahr macht, sondern auf einer halbwegs regelmäßigen Basis, was auch einmal im Monat schon ist und so, ne? Und von daher kommen die Gedanken zum Glück da bei mir dann gar nicht auf.
Ja, da
weil
bin
ich aber auch die anderen... Ja, weil ich aber auch die anderen, also ich habe schon eher Mitleid mit Leuten, die Alkohol noch trinken und denke mir so, oh, ihr hättet so ein viel geileres Leben. Ich sag's natürlich denen nicht, ne? Das soll jeder machen, wie er will. Aber ja, ich denke mir immer so, ach, das Leben wäre für euch auch geiler, wenn ihr keinen Alkohol trinken würdet.
Ja, schön. Ja, ich glaube, ich habe da so beide Stimmen in mir. Manchmal habe ich schon so eine Art, also mir geht es auf jeden Fall besser ohne Alkohol und ich habe nicht vor, wieder zu trinken. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Punkt. Also vielleicht erstmal so. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt dann manchmal noch sowas rein wie so eine romantische Erinnerung von, das ist dann halt viel mit diesem Verbundenheit und Community und meinen Platz in der Welt haben, irgendwie verbunden, dass ich mich so danach sehne, auf einer guten Party zu sein. Das sind dann halt so Bilder in meinem Kopf.
Aber warum bist du nicht nüchtern auf einer guten Party?
Doch, bin ich auch. Doch, das bin ich auch. Aber halt sehr viel weniger. Also ich habe jetzt auch nicht den Drang, immer auszugehen, so wie ich das, als ich noch getrunken habe, gemacht habe. Aber ich glaube, es ist halt einfach stark verknüpft in meinem Gehirn irgendwie noch, diese zwei.
Ja, auch gesellschaftlich halt wird es total hochgehalten und stilisiert und verknüpft so, ne? Ja.
Und das finde ich übrigens, was du gesagt hast, mit jeder Person, die halt Alkohol regelmäßig trinkt, wird halt irgendwann abhängig. Und da bin ich voll bei dir. Das stört mich auch manchmal so ein bisschen, ja, in bestimmten Rhetoriken oder Sachen in 12-Schritte-Programmen, weil das dann so sehr immer auf die Menschen und als ein individuelles Problem gemünzt wird. Und ich glaube schon, dass wir auch immer, no human is an island, wir sind immer eingebettet in einem gesellschaftlichen Kontext und das kann ich nicht von mir loslösen. Und Alkohol macht abhängig. Das ist halt eine Droge.
Ich weiß nicht, wie es bei anderen Programmen jetzt ist. Ich kann jetzt nur von AA und Al-Anon sprechen. Da kenne ich das Wording nur. Und wie du ja vorhin auch schon meintest, da wird häufig darüber geredet, dass die Person, die den Alkohol konsumiert hat, das Problem ist. AA zum Beispiel redet davon, dass man eine Allergie gegen Alkohol hätte, was ich ganz, also das finde ich ganz furchtbar, diese Ausdrucksweise. Und ja, das ist etwas, was mich unter anderem stört an den 12-Schritte-Programmen, dass leider viele Wordings und viele gerade auch Druckerzeugnisse so unfassbar veraltet sind und dadurch viele Menschen abschrecken. Also einerseits natürlich das Bild, was von 12-Schritte-Programmen gezeichnet wird, in gerade auch Filmen etc., aber eben auch, wenn die Leute dann dort sind und dann wird sich zum Beispiel in diesem Meeting, es kommt ja auch immer aufs Meeting an, das muss man auch immer sagen, jedes Meeting ist unterschiedlich. Ne? In meinem Meeting zum Beispiel wird auch mal was eigentlich nicht erlaubt ist, keine Ahnung, erzählt oder gelesen oder so. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel in Meetings ganz strikt an die Literatur hält, dann kann das gerade heutzutage viele Menschen abwenden davon, weil natürlich viel auch von Gott die Rede ist. Was ich ein bisschen schade finde, weil höhere Macht, das bleibt halt frei. Also ne, ich habe auch meine höhere Macht gefunden und die ist nicht unbedingt Gott, aber das ist halt viel freier. Höhere Macht kann alles sein, kann die Natur sein, Schicksal, die Gruppe, whatever so. Aber es wird immer gerne mit Gott auch beschrieben, jedenfalls bei uns. Und solche Dinge, ne? Also da ist viel alte Denkweise auch noch drin. Und das finde ich sehr, sehr schade, will aber gleichzeitig auch immer wieder betonen, dass man das ja auch selber mitgestaltet. Also erstens, was man sich da rausnimmt. Man muss ja auch nicht jetzt, keine Ahnung, die neue Jüngerin von Al-Anon in meinem Fall sein, sondern man nimmt sich das, was einem hilft, und den Rest lässt man dort. Und natürlich, je mehr junge Menschen dort auch mitmachen in diesem Programm, desto mehr kann man auch dazu beitragen, dass sie modernisierter werden. Also auch diese Programme haben ja ein Nachwuchsproblem, jedenfalls im Al-Anon-Programm ist das so. Jetzt meine Frage an dich. Wie war das bei dir gerade am Anfang und vielleicht auch jetzt? Hast du das Gefühl, dass diese 12-Schritte-Programme veraltet sind oder dass es Themen wie zum Beispiel eben diese gotthöhere Macht-Problematik, sage ich jetzt mal, gibt, die viele Menschen abschreckt? Oder konntest du dich da jetzt super gut auf all das einlassen, auf die Texte auch, die bei dir in dem Programm vielleicht sind? Wie war das so bei dir?
Also ich habe bei allem, was du jetzt vorhin gesagt hast, kann ich irgendwie voll mitgehen. Das fühle ich auch voll. Ich bin auch eine der Personen, die das ein bisschen skeptisch sieht. Zum Beispiel das mit der Allergy, was du genannt hast. Für mich ist Alkohol eine Droge und je öfter ich die konsumiere, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich abhängig werde. Oder was heißt, desto wahrscheinlicher, ich werde dann abhängig werden. Und ja, wie handhabe ich das? Also ich meine, man muss mal auch sehen, diese ganze Literatur, die wurde vor 100 Jahren geschrieben. Und ich versuche, die auch so zu behandeln. Also diese Haltung einzunehmen von, ja, ich nehme mir, was ich brauche und ich lasse den Rest da. Und auch nicht so in so ein überkritisches und Abwerten zu kommen. Weil das tut mir dann irgendwie auch nicht gut, wenn ich da versuche, dann rumzudoktoren, sondern gerade ist meine Haltung eher okay. Irgendwas gibt es immer, wo ich mich identifizieren kann, was mir hilft, und darauf fokussiere ich mich dann.
Mhm.
Und es ist tatsächlich auch von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Also das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil ja, der Begriff Gott kann super abschreckend sein. Und deshalb wird dann auch davon gesprochen, dass du dir eine höhere Macht nach ja, deinem Bilde oder so, wie sie zu dir passt, schaffen kannst. Und das, finde ich, hat eigentlich auch wieder sehr viel Freiheit und Flexibilität, dass du es so machen kannst, und dir zusammenbacken kannst, dass es dann wieder gut zu dir passt.
Voll.
Und da habe ich eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht, dass dir auch dieser Freiraum gegeben wird und es dann nicht so super dogmatisch ist.
Ja.
Und gut, ich lebe auch in Berlin, deshalb hier gibt es halt jeden Tag zigtausend Meetings. Ich weiß jetzt nicht, wie es in einer Kleinstadt ist, ob da dann der Tenor wieder ganz anders ist. Also da habe ich halt keinen Vergleich. Aber hier gibt es halt richtig coole, fresche, junge Meetings, du, glaube ich, auch deinen Platz finden kannst, wenn du ihn suchst.
Ja, aber auch selbst in einer Kleinstadt, entweder gibt es eine größere Stadt in der Nähe, oder wenn nicht, gibt es auch von vielen 12-Schritte-Programmen, da gibt es ja echt wirklich sehr viele, muss man sagen, Online-Alternativen oder Telefonmeetings oder halt eben dann modernere Formen von Selbsthilfegruppen. So, die gibt es ja auch. Es muss jetzt ja auch kein älteres Programm sein. Natürlich alles noch viel zu wenig, gar keine Frage. Und wenn ihr sowas starten wollt, unbedingt. Aber es gibt da immerhin schon Möglichkeiten, wo man sich auch, keine Ahnung, im tiefsten Land Leute suchen kann, mit denen man sich dann austauschen kann und wo man dann auch die findet, die dann halbwegs zu einem passen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Das, ja. Mhm.
Und was mir,
ja, sehr spannend.
Was mir vorhin auch kam, ich weiß nicht, ob du es hier im Podcast schon mal erwähnt hast, aber es gibt ja dieses Buch von Holly
Whittaker,
Quit Like a Woman. Ja. Und da musste ich vorhin gerade auch ganz stark dran denken, weil ich finde, sie zeigt das so schön auf, dass Alkohol eben eine Droge ist und wie sich das auch mit der Alkoholindustrie aufgebaut hat, dass es eben mehr auf das Individuum abgewälzt wird. Also dass es halt der Alkoholindustrie auch super gelegen kommt zu sagen, nee, wir haben ein einwandfreies Produkt, nur die Menschen, die das halt nicht kontrollieren können und nicht in Maßen trinken können, die sind dran schuld. Aber unser Produkt ist einwandfrei. Und das ist halt, deshalb, man braucht immer wieder den Kontext und das kam ja einfach gerade.
Ja, das ist, voll. Ich meine, damals hat es viel gebracht, dass diese Selbsthilfegruppen aufkamen und die Programme aufkamen und hat unzählige Menschen nüchtern gemacht. Und das ist halt die Weiterentwicklung. Wie schön gesagt wird, so die neue Nüchternheitsbewegung, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, die kann halt jetzt noch einen Schritt weitergehen, weil sie diese Basis der 12-Schritte-Programme zum Beispiel hat. Ne? Jetzt kann sie fragen, ist es überhaupt noch zeitgemäß zu sagen, man ist Alkoholiker? So, ist da wirklich das Individuum schuld oder die Gesellschaft? Also diese Fragen können halt jetzt gestellt werden, weil wir da einfach zum Glück auch weiter sind. Und weil diese Basis, das muss man ja auch wirklich sagen, da ist und weil wir auch den 12-Schritte-Programm unfassbar viel verdanken, gar keine Frage so. Und ich glaube, die Kritik daran soll auf jeden Fall geäußert werden, damit auch vielleicht wieder mehr Menschen sich dem zuwenden, damit sie merken, hey, es ist nicht so dogmatisch, ich kann mir da rausnehmen, was ich möchte. Und es gibt auch Meetings, wo nicht nur alte weiße Männer sitzen. Es gibt ja auch alte weiße Männer, die möchten unter sich sein. Kann ja auch sein. Ne? Also es ist halt für viele oder jeden im besten Fall etwas dabei. Und von daher ist das nicht immer nur als Bashing auf die 12-Schritte-Programme zu sehen. Zumal wir beide ja selber in einem sind. Also von daher.
Nee, und es hat mir auch meinen Arsch gerettet. Ich habe so viele tolle Sachen da gefunden. Tolle Menschen, kreative Menschen, unglaublich.
Voll,
Ich habe da, wie gesagt, Community gefunden. Und ich glaube, es braucht immer von allen, egal was es ist, immer verschiedene Wege und Ansätze. Und es gibt nicht nur den einen Weg. Und so ist es hier auch. Und auch diese 12 Schritte, ich bin auch unglaublich dankbar, dass ich die durchlaufen habe, weil ich glaube, das würde auch Menschen, die kein Alkoholproblem haben,
absolut,
sehr viel bringen. Das ist halt auch immer. Echt so eine krasse Aufräumarbeit und eine krasse innere Arbeit. Und das würde alle Menschen gut tun. Und so eine enge Betreuung und die Gemeinschaft. Also deshalb, allein das gemacht zu haben, ist ja.
Crazy. Voll. Ja, kommen wir aber doch nochmal zu dem zweiten Thema, was wir heute haben. Das interessiert mich nämlich auch sehr. Und zwar wollen wir ein bisschen über deine Arbeit auch noch sprechen. Du hast dich jetzt selbstständig gemacht als somatische Coachin für Sexualität, wenn ich die Bezeichnung hoffentlich richtig recherchiert habe. Magst du uns mal sagen, was das so bedeutet, was da so deine Arbeit ist? Weil das ist ja wahrscheinlich etwas, was die meisten noch nicht so oft gehört haben.
Ja, voll gern. Genau, also nee, hast du es richtig recherchiert. Ich bin Coach für somatische Coach für Sexualität und Nüchternheit. Ich bin ausgebildet in Sexological Bodywork, so nennt sich das. Mhm. Und das ist so eine Mische aus Coaching und Körperarbeit. Und im Zentrum der Arbeit steht vor allem der Körper, also die Somatik. Das heißt, ich arbeite auch mit Berührung, wenn Kundinnen das wünschen. Oder das kann auch anale und genitale Berührung sein. Mhm. Und das finde ich halt so geil, weil das halt nochmal einen neuen Raum und Erfahrungsraum öffnet, den wir sonst eigentlich nicht so kennen. Und Menschen ja eben nicht durchs Sprechen nur Themen bewegen, sondern wirklich den ganzen Körper mitnehmen. Und das begeistert mich total daran. Und ja, ich biete das vor allem auch für Menschen an, die nüchtern sind oder es werden wollen. Weil es mir halt selbst zu viel gebracht habe, mich mehr mit meinem Körper zu verbinden. Und ich glaube, das kann halt in der Sobriety und Recovery unheimlich wertvoll sein. Und deshalb will ich das so weitergeben.
Ja, voll spannend. Das heißt, es ist quasi eine Mischung, oder kannst du sagen, was sich unterscheidet zu einer, sagen wir jetzt mal, klassischen Therapie oder klassischen, wie heißt denn die klassische Coach-Richtung?
Sexualtherapie?
Nee, also ich meinte jetzt einfach nur so, sagen wir mal ein klassisches Coaching, nüchtern zu werden und eine klassische Therapie und die Arbeit, die du jetzt machst. Mhm. Was sind da so die Hauptunterschiede, dass man mit dem Körper arbeitet, oder gibt es noch andere Unterschiede?
Ja, ich würde vor allem sagen, das Körperliche, also die Somatik. Mhm. Das sieht bei mir so aus, also und vielleicht auch die Länge. Also ich biete sehr lange Sitzungen an. Wenn wir uns offline treffen in meinem Praxisraum, dann sind das 2,5 Stunden im Schnitt. Also klingt erstmal sehr lange, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch die Zeit braucht. Weil wir haben erst immer mal so, wie du es in der Therapie kennst, ein Gespräch, wo wir schauen, okay, mit was für einem Anliegen kommst, was willst du verändern, wohin soll die Reise gehen? Und wir dann eben schauen, wie könnten wir das somatisch erforschen? Oder wie könnte das aussehen? Und da habe ich natürlich in meiner Ausbildung ganz viele Methoden und Tools kennengelernt, die ich dann halt reingeben kann. Und das Wichtige ist aber, dass es halt wirklich wie so ein Lernraum ist, den ich der Person schenke und wir gemeinsam gucken, was brauchst du gerade, wie könnte das aussehen und wie kannst du auch wirklich deinen Körper mitnehmen. Genau. Das ist, glaube ich, schon der große Unterschied, weil wenn du jetzt in eine Therapiesitzung gehst, die in der Regel eine Stunde dauert, dann gehst du dahin, sagst, okay, ich habe das und das oder das und das ist mein Problem und du sprichst halt die ganze Zeit. Und ja, ich glaube halt, für nachhaltige Veränderungen müssen wir den ganzen Körper mitnehmen. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das macht den Unterschied eigentlich aus.
Schreckt es viele Menschen ab, falls du das so mitbekommst, dass es dann im Namen quasi jetzt vermehrt um Sex, also wahrscheinlich ist es ja das englischsprachige Sex und Gender, die haben ja diese Unterscheidung, die ich gerade nicht parat habe. Kann es sein, leitet sich das davon ab oder wirklich von der Sexualität an sich, die man da dann auch viel erforscht? Und hast du das Gefühl, dass es Leute dann eher abschreckt? Oder gibt es viele, die da sehr interessiert dran sind? Erstmal diese Frage.
Also das Wort sexological kommt von sexologisch, also hat nichts mit Gender zu tun.
Ah, okay.
Sondern mit...
Ne, ich kenne es nur aus dem Englischen, da gibt es ja, also bei uns gibt es ja nur quasi Geschlecht. Mhm. Und im Englischen gibt es ja Sex und mhm. Gender und eins davon ist quasi Frau, Mann und das andere ist quasi die Identität, mhm. meine ich.
Also Gender ist die soziale Identität und Sex mhm. ist halt Geschlecht, also kann auch Geschlecht sein oder genau.
Ja. Okay.
Biologisches mhm. Geschlecht. Aber wo war ich? Also, genau, es kommt von Sex, es geht um Sexualität. Also von der Methode, ja. Da steht schon Sexualität im Vordergrund.
Mhm.
Und schreckt das Menschen ab. Es ist unterschiedlich, es ist unterschiedlich. Mhm. Also es kommt darauf an, mit welchem Thema du kommst. Also es gibt Menschen, die kommen explizit deshalb, weil sie zum Beispiel jetzt nüchtern sind und merken, scheiße, meine Libido ist...
Ich hatte noch nie nüchtern Sex.
Ja, ich hatte noch nie nüchtern Sex. Das ist wirklich mit der, ja, sag ich mal, Platz... Also das meiste Standardproblem.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe Angst. Wie geht Intimität eigentlich? Also die kommen explizit deshalb. Und dann ist es natürlich auch, ja, kann das schon auch Angst machen, weil, ja, es ist einfach neu und komisch und dann ist da vielleicht auch noch Berührung und hä, was ist das überhaupt? Also ich glaube, es ist oft beides. Und deshalb ist es auch was ich eher mit der Person in der Regel langsam aufbaue. Und ich begleite Menschen gern über mehrere Sitzungen, weil wir dann wirklich ganz langsam anfangen können zu schauen, was macht eigentlich, dass ich mich sicher fühle? Wie kann ich mich eigentlich gut regulieren? Also eigentlich mache ich ganz viel auch so Grundlagenarbeit, bevor wir dann in so ein Thema wie, was macht mir eigentlich Lust und wie will ich eigentlich Sex haben, überhaupt einsteigen können.
Ja.
Ja.
Und du hast jetzt ja auch gerade drüber gesprochen, ne, Nüchternheit und Intimität, also bei mir war das auch so. Könnte mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich irgendwie öfter als an einer Hand abzählbar nüchtern Sex hatte oder überhaupt nicht, ich kann es gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war das jetzt nicht häufig der Fall. Und ich weiß auch noch, wie krass das war, als man dann nüchtern wurde und so die ersten Male Sex anstanden und es war, also nicht nur, dass man sich dann irgendwie ohne diesen Schutzmantel, diesen vermeintlichen Alkohol einer anderen Person irgendwie nackt zeigen muss oder ja, wie lässt man sich fallen oder dann halt auch einfach diese neuen Empfindungen, die halt da sind, weil der Körper diesmal was empfinden kann und nicht betäubt ist durch Alkohol und so, ne? Also das ist schon natürlich auch mega überwältigend. Was kannst du da jetzt mal, sag ich mal, kannst du da irgendwie ein paar Tipps mitgeben für Leute, die diese Problematik gerade haben? Was könnte da helfen neben einer Sitzung bei dir?
Ja, mich an. Tipps. Ja, ich glaube, ich würde erstmal schauen, okay, was macht erstmal, wenn du dich in deinem Raum bewegst, also was macht eigentlich, dass du dich gut und sicher fühlst. Ich glaube, das wäre erstmal das Erste. Also, was macht eigentlich, dass du, ja, dass dein Kopf nicht die ganze Zeit rast und wie kannst du dir vielleicht eine Umgebung und einen Rahmen schaffen, der sich gut für dich anfühlt? Und das kann sein, ich zünde mir eine Kerze an und lege mich in die Badewanne. Es kann aber auch sein, keine Ahnung, ich hole mir irgendwelche Sachen in die Wohnung, die ich sinnlich oder genussvoll finde. Also, vielleicht mit so vermeintlich niedrigschwelligen und kleinen Dingen erstmal anfangen, dass es gar nicht immer so das große, krasse sein muss, weil da ist ja auch so viel Druck dahinter, dass wir jetzt guten Sex haben müssen, dass wir überhaupt Sex haben müssen, sondern erstmal schauen, was fühlt sich eigentlich gut für mich an. Ich glaube, das wäre so ein erster Minischritt in die Richtung. Ja.
Ist es so, dass vielleicht auch einige Menschen aus genau diesem Grund anfangen, Alkohol zu trinken, dass sie in der Jugend, fühlt man sich ja nochmal unsicherer als sowieso schon, ne? Dass man sich so mega unsicher fühlt, gut, die heutigen Generationen haben jetzt vielleicht nicht mehr so ein Aufklärungsproblem oder so, eher ein Überaufklärungsproblem und Überstimulationsproblem mit Pornos etc. Aber könntest du dir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum Jugendliche anfangen, Alkohol zu trinken, um solche Situationen dann irgendwie zu meistern, weil ihnen eben auch viel beigebracht wird durch die Werbung und Gesellschaft und Social Media, am besten früh, am besten, je nachdem, welcher Bubble du bist, am besten irgendwie früh Sex haben, am besten, was weiß ich. Ne? Also es gibt ja verschiedene Narrative, die einem da also eingeimpft werden, aber gefühlt jedes davon hat mit Druck zu tun. Glaubst du, das könnte sein?
Ja, also kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, bei mir war es zumindest so. Ich kenne jetzt nicht viele Jugendliche persönlich, deshalb habe ich keine Ahnung, wie das heute ist. Mhm. Aber es war auf jeden Fall für mich ein probates Mittel, um ja mich fallen lassen zu können, nicht so sehr im Kopf zu sein. Und darum geht es ja bei Sexualität oder Intimität, also im Moment zu sein, sich fallen zu lassen. Und wenn dann auf einmal das nicht mehr da ist, was vorher funktioniert hat, ist das erstmal beängstigend. Mhm. Und deshalb geht es in meiner Arbeit dann eben viel darum zu schauen, wie kann ich denn andere Wege finden, um bei mir zu landen, im Moment zu sein, nicht die ganze Zeit nur hier oben im Kopf zu sein, sondern ja, was gibt es für Möglichkeiten? Das ist wirklich wie so ein Experimentierraum.
Ja. Spannend. Gibt es einen Moment in deiner Arbeit, der dir besonders im Kopf geblieben ist, weil er dich vielleicht besonders berührt hat oder weil du, ja, weil es einfach was Besonderes war?
Ja, ich musste gerade an eine Situation mit einer Kundin denken, die bei mir war mit dem Thema Orgasmus-Schwierigkeiten, beziehungsweise ich kann keinen Orgasmus haben. Und ich habe sie auch länger begleitet und wir hatten mehrere Sitzungen und wir haben auch so wirklich hands-on geschaut, okay, wie kann ich mich selbst stimulieren oder was gefällt mir, was ist lustvoll für mich. Und sie dann nach der Begleitung zu mir meinte, ey Lena, es war voll schön irgendwie zu merken, dass du die erste Person war, abgesehen von meinem Partner, vor der ich mich anfassen konnte. Und es war zwar ein sexueller also es ging um Sexualität und Lust, aber es war zwischen uns keine sexuelle Spannung oder es war in dem Sinne kein sexueller Kontext. Weiß ich, wie ich das gerade gut sagen kann, aber es hatte seinen Platz, ohne dass es irgendwie an Erwartung geknüpft war und dass das so eine ganz neue Erfahrung für sie war, dass das möglich ist, sich so kennenzulernen und das hat mich total berührt und froh gemacht, weil genau das wünsche ich mir. Also das ist halt toll, wenn sie das mitnehmen konnte für sich, weil das wünsche ich mir auch von der Arbeit, dass es eben so einen Raum gibt, wo du dich neu kennenlernen kannst, ohne den ganzen Druck, die Leistung und dass dann was von dir wieder gewollt wird. Ja, das war schön.
Cool. Mega. Ja, ich hätte jetzt echt noch einige Fragen, aber wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Daher erzähl doch gerne mal den Hörerinnen und Hörern, wo man noch etwas mehr über deine Arbeit erfahren kann, wenn man da jetzt Interesse daran hat.
Ja, gern. Ja, ihr könnt mir sehr gerne E-Mail schreiben, einfach an hi@lenawallach.com oder du kannst auch meine Website besuchen, www.lenawallach.com und dir einen kostenlosen Call buchen. Da können wir uns kennenlernen und schauen, wie ich dich ganz konkret unterstützen kann. Oder du findest mich auch auf Instagram unter lena.wallach und da kannst du mir auch einfach eine DM schreiben oder genau das, was sich gut für dich anfühlt. Und wir können schauen, wie das vibet und was du brauchst und wie ich dir dabei helfen kann.
Sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall natürlich alles auch unten verlinken. Also schaut gerne mal vorbei, wenn euch das Thema interessiert und ihr da mehr darüber erfahren möchtet. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, liebe Lena, für die Zeit und für das Gespräch. Möchtest du den HörerInnen noch irgendwas mitgeben zum Abschluss?
Ja, ich weiß, ich werde gerade so cheesy in meinem Kopf. Ich habe so wie diese Yogi-Tee-Sprüche gerade so ganz viele.
Ja, aber kann ja auch gut sein.
du bist nicht allein. Vielleicht das kam mir gerade. Du bist nicht allein und ich weiß, wie das manchmal ist. Dieses Gefühl, ich bin die einzige Person auf der Welt, der es so geht. Nur ich habe das. Und bei allen anderen ist es nicht so schlimm. Oder ja, warum ich? Und ich kann dir garantieren, ja, es gibt mindestens eine weitere Person auf der Welt, der es ähnlich geht oder die den gleichen Gedanken hat. Und ja, du bist nicht allein und ich glaube an dich und es gibt Hilfe.
Ja. Sehr schön gesagt. Das kann ich nur unterschreiben. Vielen Dank, liebe Lena, für deine Zeit und an euch alle. Habt eine schöne Woche und bleibt klar im Kopf.
Danke, Jana.
Ciao.
Ciao.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.